Der Salzburger Popcast. Pop- und Rockgeschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Salzburger Popcast. Es begrüßt sich heute wieder meine Wenigkeit Robert Dinnerhofer gemeinsam mit den geschätzten Kollegen aus der SN-Kulturredaktion Bernhard Flier.
Hail, hail, Rock'n'Roll.
Clemens Panagel.
I'm on fire.
Und Florian Oberhummer.
Grüßing.
I woke up last night shaking from a dream, for in that dream I died. My wife rolled over and told me that my life would be immortalized. Not in some major motion picture or great American novel, you see. No, they're gonna make a TV movie out of me. Soweit ein Zitat aus dem etwas ironischen Bruce Springsteen Song TV Movie aus dem Jahr 1983. Nun, der Boss ist zum Glück noch am Leben und geworden ist es am Ende doch ein Major Motion Picture und kein TV-Movie. Mit Springsteen Deliver Me From Nowhere ist gerade ein neues, nicht ganz klassisches Biopic in die Kinos gekommen. Für uns ein guter Anlass, mal generell auf dieses beliebte Genre zu blicken. Wir wollen also die Tops und Flops, natürlich auch die persönlichen, thematisieren. Schauen, ja, wie hat sich denn dieses Genre des musikalischen Biopics entwickelt? Das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Und beginnen möchte ich wie immer mit einer Frage an die geschätzten Kollegen oder an zwei Fragen. Die eine, was habt ihr euch denn jetzt als letztes angeschaut zur Vorbereitung für heute? Vielleicht nur kurz, da können wir dann noch genauer drüber reden. Und über wen würdet ihr gern ein Biopic vielleicht sehen, das es noch nicht gibt? Clemens, ich schaue euch jetzt dich an.
Als Säumigster in der Runde habe ich mir als letztes Deliver Me From Nowhere angeschaut, und zwar am Sonntagnachmittag in 15 Uhr. Es hat geregnet draußen, drinnen war ich einsam, also ich war sozusagen in einer Bruce Springsteen 1982 Stimmung.
Wunderbar.
Und von wem würde man noch gern ein Biopic sehen? In der Vorbereitung auf diesen Podcast ist mir eher vorgekommen, es gibt vielleicht schon zu viele Biopics.
Ja, ist ja auch,
aber ich den Ball auch schon gut weiter.
Okay. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich als letztes gesehen habe, weil ich habe so viel mehr auf Netflix und auf Amazon Prime nachgeschaut. Mhm. Aber ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe, war dann vorgestern I Saw the Light.
Hank Williams
mit dem wunderbaren Tom Hiddleston in der Rolle von Hank Williams, der ja als Wallander eigentlich berühmt worden ist. Und ich mache es gar nicht so diplomatisch wie der Clemens. Es gibt nichts, was ich unbedingt sehen möchte. Also eigentlich reicht es für ein ganzes Leben, hat man jetzt, aber ich habe erst in der Vorbereitung auf diesen Podcast festgestellt. Es ist sehr viel Material vorhanden.
Flo?
Ja, ich werde eher erzählen, was ich als letztes Biopic gesehen habe, bevor wir diese Biopic-Podcast-Folge geplant haben. Und zwar, weil es im Fernsehen gelaufen ist, das war Elvis von Les Berman, der mir nicht wirklich gefallen hat, aber weil es ein bisschen überladen war und ein bisschen barock und ein bisschen zu viel Kitsch und Bilder.
Da können wir ja dann noch.
Aber auch da werden wir drauf kommen. Genau. Aber es zeigt das natürlich, dass man auch auf Biopics stößt, ohne große Vorbereitung, weil die natürlich sehr oft ganz gern am Sonntagabend um 20.15 Uhr zur Primetime auch gesendet werden. Außer wenn sie ein bisschen expliziter sind, dann wird es natürlich ein bisschen später. Aber sie sind schon auch eine große Erfolgsstory, die wirklich großes Publikum anziehen. Und man kommt manchen Biopics gar nicht aus.
Ja, witzig, dass du Elvis erwähnst, weil das Letzte, was ich gesehen habe, war jetzt eine Doku, auch über Elvis. Passt jetzt nicht ganz dazu, aber wenn du das erwähnst, das war die Doku über das TV-Comeback-Special, die ist relativ neu jetzt gerade und auch sehr zu empfehlen. Und Biopic war es natürlich bei mir auch Deliver Me From Nowhere, das Letzte, was ich mir jetzt angeschaut habe. Und von wem es, wenn ich meine eigene Frage beantworten darf.
Ich könnte die dir noch mal stellen.
Jetzt gibt es von Bob schon ein paar, von Bruce jetzt auch. Und wir reden auch immer wieder über ihn, nämlich über Neil Young. Und Bernhard schüttelt zu Recht den Kopf, denn mir ist dann vorgekommen, ich kann es mir beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen, ein Biopic über den Neil Young zu sehen, weil das irgendwie so komplett konträr zu seiner Haltung zu allem, was ihm irgendwie ausmacht, ist. Aber und war ganz speziell, dieser Gedanke für mich.
Ich glaube, du hast vorher lustigerweise erst einmal das Wort klassisches Biopic verwendet. Ich weiß gar nicht, was ein klassisches Biopic eigentlich sein soll. Das müsste man vielleicht einmal klären.
Was das könnte gesagt, man dann noch definieren.
Weil der Springsteen ist kein klassisches Biopic in dem Sinne, weil das Biopic würde sonst so eine Biografie erzählen. Mhm. Und die richtig Guten sind nämlich die, die das nicht tun. Und darum ist ja die Springsteen Deliver Me From Nowhere eigentlich, obwohl ich gesagt habe, so ganz kurz, dass mir nicht gefallen, je länger ich darüber nachdenke, ziemlich gute Idee. Und weil es nur einen Teil außerpickt aus der Karriere. Und das konnte man dann mit Neil Young zum Beispiel schon wieder vorstellen, dass du sehr konzentriert auf einen Punkt hingehst. Ja? Weil das klassische Biopic, und da kannst du zurückgehen bis in die Stummfilmzeit, wo das nämlich angefangen hat mit Musikerbiografien zum Beispiel und dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich ganz viel. Beethoven zum Beispiel, von dem, glaube ich, gibt es am allermeisten Biopics in dem Sinn. Die haben ja immer das ganze Leben erzählt und das ist eigentlich irgendwie unmöglich und fad irgendwie. Während so ein, und das sind ja die zwei heurigen großen A Complete Unknown und Springsteen zoomen ja so, so rein in einen Teilbereich. Ne? Das finde ich dann schon wieder interessanter, ja.
Also, ich würde sagen, dann bleiben wir mal gleich beim letzten, der jetzt rausgekommen ist, bei Deliver Me From Nowhere und gehen dann vielleicht auf die anderen noch ein. Wie du sagst, Bernhard, da ist ein Ausschnitt herausgenommen, nur zur Erklärung. Wir sind da nach der River Tour in den Jahren 81, 82 und der Springsteen kämpft in dieser Zeit mit seiner ersten großen Depression, gleichzeitig auch mit den Geistern der Vergangenheit. Und der Film dreht sich dann um das Ringen, um das Entstehen des düsteren Albums Nebraska, das auf einem Vierspurgerät im Schlafzimmer aufgenommen wurde. Und eben, so wie der Bernhard sagt, es ist eben dieser Ausschnitt, die kleine Einschränkung, also so wie du vorher gesagt hast, klassisches Biopic, wenn wir es mal definieren, wie eine Art Biografie, beim Bob Dylan sein Film, wurde er auf die 60er Jahre geschaut.
Und auf zwei Jahre eigentlich.
Auf zwei, drei Jahre. Das Besondere nur, was man vielleicht trotzdem sagen muss, ist, in diesen zwei Jahren passiert so unglaublich viel, dass man die Erzählung trotzdem beschleunigen kann wie ein klassisches Biopic. Sei die Entwicklung vom Folky, der dann eingesteckt spielt mit der ganzen Fan-Kontroverse. Die Zeit, wie wir ja schon oft gesagt haben, in den 60er Jahren, wo sie so extrem viel tut. Also es ist zwar auch nur ein kleiner Ausschnitt, trotzdem ist es eine andere Art von Film, als wie dieser Deliver Me From Nowhere jetzt ist, der eine ruhige, aufgrund dessen, dass diese ganzen Eckpfeiler dramaturgischen fehlen, ist es eine ruhigere Erzählweise, vielleicht auch eine poetischere und symbolhaftere. Und auf das muss man sich halt einlassen, sage ich einmal. Ja, das ist natürlich auch nicht immer so einfach. Mhm. Und mir ist da zum Beispiel ein anderer Film, der Regisseur des Films ist ja da Scott Cooper. Und sein Debütfilm war Crazy Heart aus dem Jahr 2009 mit Jeff Bridges in der Hauptrolle. Und auf mich hat der Springsteen-Film ein ähnliches Feeling ausgelöst, als wie dieser Crazy Heart-Film damals ausgelöst hat. Das ist zwar kein Biopic, oder schon eigentlich so ein bisschen, weil die Handlung basiert auf der Biografie eines Country-Sängers, der 2007 verstorben ist. Hank Thompson hat der geheißen. Auch der Kris Kristofferson schimmert da so ein bisschen durch in dieser Hauptfigur, die der Jeff Bridges verkörpert. Und es geht vor allem einfach um einen, der immer wieder auf die Schnauzen fällt und wie er sich schwer tut, auch sich wieder aufzurappeln. Auch eine Romanze, die irgendwie unmöglich ist, ist Teil des Plots. Und dieser Deliver Me From Nowhere-Film hat mich sehr stark an Crazy Heart erinnert, vom Feeling, das der Film erzeugt. Wie gesagt, man muss sich darauf einlassen, eher ruhig und genau. Unbedingt da natürlich in der Originalversion anschauen, das möchte ich nur noch schnell dazu sagen. Die Dialoge sind recht einfach, dafür wird sehr authentisch genuschelt.
Ich finde den Film nicht nur überraschend als Biopic, weil er so einen speziellen Ausschnitt sich wählt, sondern auch überraschend deshalb, weil wenn man sich die Autobiografie von Bruce Springsteen anschaut, die ja glaube ich 800 Seiten misst oder 750 Seiten, nimmt diese ganze Nebraska-Phase, die im Film 2 Stunden einnimmt, im Buch glaube ich knapp 3 Seiten ein und wird völlig lapidar und lakonisch von Springsteen eigentlich fast abgetan. So quasi, ja, da war die River Tour, dann bin ich in die Villa nach Cold Snack gegangen und habe ein bisschen mit einem Vierspurgerät herumgespielt und wir haben das dann herausgebracht. Punkt. Im Film ist das natürlich eine völlig andere Zoom-Einstellung, wenn man so sagen
möchte. In der Biografie, weil ich habe es mich noch mehr angeschaut, er tut in der Biografie ein bisschen vorher und ein bisschen nachher einige Sachen nur über diese Phase schreiben, aber so über diese, es geht ja im Film hauptsächlich um die Aufnahme, auf die, um das. Also was mir an dem Film am meisten stört, ist, dass ich permanent sehe, wie sie es gemacht haben und lange nicht weiß, warum. Das habe ich, glaube ich, geschrieben. Das also das ist wirklich was, was mich ein bisschen nervt. Wobei, sagen wir es, Depression hin oder her, entscheidender Faktor. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es in der Autobiografie steht, ist die Musik, die er gehört hat in der Zeit. Das war für mich, das hat mir am meisten taugt, das alten Punk-sozialisierten Menschen, dass tatsächlich in einem Biopic endlich mal Suicide vorkommt, Alan Vega. Und dieses Frankie Teardrop ist ja die totale Vorlage für alles, was er auf Nebraska in Wirklichkeit gemacht hat. Und wenn man sie anhört, die Version von Born in the USA, das ja genau in der Phase entstanden ist, sogar nur länger, in der Biografie schreibt er, aber hat an dem Lied ja noch viel länger schon vorher gearbeitet, dann ist die Urversion von Born in the USA, das klingt wie Suicide, ne? Das klingt wirklich wie düstere, punkig, karge, und daher ist ja dann wirklich interessant wieder zum Zuschauen, finde ich. Also der findet diese Idee, diese kurze Episode, es sind ja nur Monate, eigentlich herauszufassen, schon gut. Ja, wir wissen ja alle, dass am Schluss einer sagt, geh bitte jetzt zum Psychiater, ne? Das weiß man ja eh, bevor man reingeht. Also,
ja, also die Klammer vom Film könnte man vielleicht auch noch dazu sagen, ist sozusagen die Vaterfigur, die dafür gesorgt hat, dass der Bruce und seine Schwestern eine eher schwierige, zum Teil zumindest schwierige Kindheit hatten. Der war nämlich psychisch krank, der Mann, und das ist natürlich relativ lange nicht als solches erkannt worden und schon gar nicht behandelt worden, erst später dann. Und also auf der väterlichen irischen Seite der vom Springsteen-Familie gab es Depressionen schon länger. Und das hat auch der Sohn abbekommen und sozusagen das Realisieren, dass man da gegen eine Wand rennt, dass man selber mit psychischen Problemen zu kämpfen hat und dass das auch der Grund war, warum der Vater so abwesend war und nur betrunken am Küchentisch gesetzt ist. Das war natürlich der große Schmerz, der sich da sozusagen aufgetan hat. Beim Vater wurde dann sogar eine bipolare Störung diagnostiziert, später mit schizophrenen Schüben und Wahnvorstellungen. Ja, und ich habe natürlich sehr drauf gefreut und nachdem dann auch die Kritiken kurzfristig davor eher ein bisschen durchwachsen waren, war ich dann sehr gespannt. Hab's dann auch durchaus mit kritischem Fanauge angeschaut und wie ich vorher schon gesagt habe, es ist mir aber dann gelungen, mich fallen zu lassen und muss einfach unterm Strich sagen, dass mich der Film sehr berührt hat.
Man muss dazu sagen, du hast was sehr Gescheites gemacht als anerkannter und unter uns größter Bruce Springsteen-Fan. Du hast ihn ja nicht gleich am ersten Tag sehen können, aber im Recht erinnere. Ja, genau, du hast das getan, was man tun sollte. Du hast dich ziemlich geweigert, alle möglichen Kritiken zu lesen.
Genau, ich lese auch deine.
Ich habe dir am Nebensatz, in einem Nebensatz gesagt, man, ah, so super ist das alles irgendwie nicht. Und dann.
Ja, ich habe dann, wie immer, das habe ich ja beim Dylan-Film schon so gemacht, erst Bernhards Kritik gelesen, gleich nachdem ich den Film gesehen habe. Und
du warst der die Kommentare drunter geschrieben hat,
oder? Die wütenden Kommentare. Nein, es gibt da so eine Szene mit einem Baseballschläger als Kind, wo der Sohn die Mutter beschützen möchte und dann auch die Schlussszene. Es gibt ein paar symbolische Szenen, eine Autoraserei zum Beispiel, der Sänger vor brennendem Hintergrund, als das R zum Ich wird in der Mörderballade Nebraska. als die Großaufnahme von Jeremy Allen Whites Gesicht ganz am Ende, wo die ganze Verzweiflung spürbar wird.
Der Mann ist übrigens gut. Alleine wegen dem lohnt sich der Film, das muss man einfach sagen. So wie der den Springsteen spielt, das ist schon sehr, sehr super, finde ich. Also ja. Aber das ist lustig, wenn du das sagst mit diesem symbolischen Ding. Diese, ohne dem kommt ja kaum, also kaum ein Biopic irgendwie aus. Das finde ich ja sehr lustig, weil es gibt ja so, ich habe so das Gefühl, es gibt bei Biopics so zwei Varianten. Ne? Das eine ist, du erschaffst irgendeinen Mythos, es wird irgendein Mythos erschaffen, den man rund um irgendwen nur erhöht und bauen hat. Und das andere ist halt eigentlich so, du erzählst halt so ein bisschen die mit wie nennt man das? Psychologisierenden Elementen, so diese Geschichten, dann komme ich immer, da muss ich mir das, was mir am meisten auf die Nerven geht, sind diese Liebesgeschichten meistens, die ja in dem Fall nicht einmal stimmen.
Ja, das sind die Irritationen. Die Irritationen, die mir ein bisschen ereilt haben beim Film anschauen, ist das, was der Bernhard gerade meint. Es ist sehr authentisch gemacht, wirklich auf alles wird genau geschaut. Jeder Nebendarsteller versucht irgendwie die Figur, die er zu verkörpern, total authentisch. Auch die Orte natürlich. Natürlich im Stone Pony, in Asbury Park und so weiter. Und dann ist da eine Figur drinnen, nämlich die junge Frau, die ein Kind hat, mit der dann der Springsteen eine kurze Beziehung hat, die einfach erfunden ist, um sozusagen auch das Thema da abzudecken und ganz gut zu veranschaulichen, dass der Mann sehr beziehungsunfähig war in dieser Zeit und sehr viel mit sich selbst einfach zu tun hatte. Aber es ist dann einfach im Vergleich zum anderen, wie gesagt, erfunden und das könnte man ein bisschen hinterfragen natürlich. Und was mich auch irritiert hat, beziehungsweise nicht irritiert, das ist der Gesang, aber da können wir vielleicht dann auch, wenn wir über die anderen Filme noch reden, noch genauer drauf eingehen. Ich war sehr gespannt, wie lösen sie das? Weil in den meisten Biopics singt der Schauspieler oder die Schauspielerin ja selbst. Ausnahme Freddie Mercury natürlich. Und da haben sie es jetzt zum ersten Mal, glaube ich, so gelöst, dass sie es vermischen. Und zwar sogar innerhalb des Songs, der Zeile, innerhalb des Wortes.
Ja, das ist jetzt,
was ein bisschen, ja. was mich als Fan beim Zuschauen irritiert hat, Bernhard.
Das hat mich nicht so gestört. Get out of Compton ist es nicht so flow.
Jedenfalls dürfte Jerry, warum sie es genau so gemacht haben, weiß ich nicht. Jeremy Allen White kommt dem Springsteen bei den ruhigen Songs sehr nahe, finde ich. Bei den härteren, lauteren Passagen offensichtlich nicht so. Aber in Summe haben sie es sehr spannend gemacht. Vielleicht hat die KI da mitgeholfen jetzt schon oder so, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls
Abspann stehen mehrere Vocal Coaches.
Ja,
aber es ist jedenfalls nicht immer der Jeremy Allen White, der da zu hören ist, sondern mindestens 50% der Originalstimme. Und und das ist natürlich so ein Film, das ist jetzt wirklich das Letzte, was ich sage. Und dann übergebe ich das Wort und werde mich nur mal kurz dazwischen melden. Natürlich, es wird immer dramaturgisch was verändert, um die Geschichte erzählen zu können. Und natürlich wurde das auch hier gemacht, obwohl der Artist total nahe auch dran war, als der Film aufgenommen und gemacht wurde. Es gibt da diese Schlussszene, wo, Achtung, Spoiler-Alarm, der Backstage, der alte Vater, also bereits etwas ältere Vater, auf den Sohn wartet und dort dann quasi sein Scheitern eingesteht, was dem Sohn sehr, sehr viel bedeutet. Sogar auf dem Schoß findet es statt. Und jetzt ist es aber so, diese Szene hat es Backstage nie gegeben. Sie hat es schon gegeben, allerdings hat sie sich abgespielt in der Küche von Bruce Springsteen, wo der Vater vorher 500 Meilen angereist ist und mit ihm dann um 11 Uhr vormittags ein Bier zu trinken und ihm dabei eben zu sagen, erstens sich zu bedanken, dass er sehr gut zu ihnen gewesen sei und gleichzeitig auch sein eigenes Scheitern als Vater einzugestehen, was dem Sohn einfach die Welt bedeutet hat.
Aber Robi, das ist, und nur mal auf das Wort klassisches Biopic, was du jetzt erzählst und was du sozusagen sagst, was falsch ist, halt ich genau für richtig. Weil der Punkt ist, das Schlimmste sind Biopics, die wie Dokus sind. Das ist das Allerschlimmste,
weil oder
das
wie
ist
ein Lexikon.
Wie ein Lexikon. Das ist der dramatische Unterschied und das ist ja das Lässige dran, dass es einen dramatischen Unterschied zwischen Doku und Biopic immer. Und wenn wir jetzt schon vom Singen reden und wenn du schon wenn wir gesagt haben, von erfundenen Liebesgeschichten, der zweite Film, der heuer groß von großen Rockhelden betrifft, ist ja der Complete Unknown vom Dylan. Wenn ich da hineingehe und glaube, ich erfahre bis ins Detail eine dokumentarische Geschichte, das ist der Fehler. Du musst eine Geschichte haben, die genau diese Herzschmerzgeschichten ja hat, weil sonst interessiert es Freaks und keinen anderen.
Genau, das, absolut. Ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass auch das einfach dramaturgisch verändert wird, damit dieser Effekt erzeugt wird.
Weil lustigerweise sagst du das beim Springsteen, dass er neu dran war, der Dylan hat sogar diese erfundene Frauenfigur im Dylan-Film, oder nicht die erfundene Frauenfigur nicht, sondern die Veränderung des Namens einer Frauenfigur, die ist auf dem Dylan seine Initiative sozusagen sogar beim Complete Unknown entstanden.
Weil also, die halt auch die einzige nicht öffentliche Figur war eigentlich, ja. Oder?
Deshalb kann man sagen,
wahrscheinlich so gewesen.
Wobei, ganz abgesehen von sozusagen Realitätsbezug oder dramaturgischer Funktion, mir diese Szene mit dem Vater zu stark wie aus dem Lehrbuch für Psychotherapie entnommen erschienen ist.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, da ich diese Geschichte von Bruce ja schon so oft gehört habe, hat es mich einfach verwundert, dass sie es nicht so machen, weil die ja auch cool gewesen ist, wenn der dann im Auto kommt und dann sitzen sie dort und trinken ein Bier.
Aber viel mehr Geld kostet.
Aber nach dem Konzert ist es natürlich
sozusagen in dieser Logik 1,5 Stunden Depression, dann quasi Game Changer, erste Therapiesitzung und dann Katharsis nach der Wiederkehr auf die Bühne auch noch die zumindest momentane Lösung des familiären Knotens, das ist natürlich relativ plakativ dann auch gelöst.
Ne? Eins fällt mir nur noch ein, das war eigentlich ganz lustig, ich glaube bei der Dankesrede für die Rock'n'Roll Hall of Fame Aufnahme hat der Bruce dann noch seinen Vater gedankt, denn wenn es ihn so nicht gegeben hätte, hätte er nur lustige Lieder geschrieben. Und auf
und
die
das möchten wir uns alle nicht vorstellen.
Und auf die Frage, und sein Vater hat einmal gefragt, welche Songs denn eigentlich die Lieblingssongs sind. Und da hat der Vater drauf gesagt, die über mich.
Ich möchte gerne nur was sagen jetzt, weil wir schon diese Frauenfigur gehabt haben. Wenn wir jetzt ein bisschen ins Allgemeinere gängen. Eine interessante Erkenntnis bei der Herumrecherchiererei über diese Biopics ist. Erstens einmal gibt es die meisten über Männer, was vielleicht dem geschuldet ist, dass wir diese Erinnerungskultur haben und die Männer in der Zeit, von der wir erzählen, der Flo hat vor den Elvis genannt, in den Hip-Hop-Geschichten gibt es überhaupt, ich glaube, da überhaupt keine Frauen-Biopic gefunden, während es natürlich vom das 8 Mile vom Eminem gibt und Straight Outta Compton natürlich. Aber die Frauen spielen so eine unglaublich zentrale Rolle. Also erstens einmal ist das beste Biopic über Bob Dylan wird von einer Frau gespielt, Kate Blanchett, I'm Not There. Und dann muss man dazu sagen, Reese Witherspoon in Walk the Line als June Carter, grandios und grandios gesungen.
Oscar.
Die Monica Barbero, die John Baez spielt, grandios gesungen. Eigentlich immer nur so unter Anführungszeichen die Nebenfiguren von der Hauptrolle. Und nur am allerklassesten, und das ist das einzige, was ich wirklich für Frau gefunden habe, ist diese Melissa Bella oder so ähnlich, die Amy Winehouse gespielt hat.
Bella, genau.
Und das finde ich ziemlich faszinierende Angelegenheit, dass eigentlich, es wird zwar so die Geschichte von den Männern erzählt, zum Beispiel beim Dylan-Film, aber die Rolle der John Baez ist einfach grandios, weil die halt singen auch selbst und so. Das habe ich recht interessant gefunden in dieser Beschäftigung.
Die Witherspoon wurde gewürdigt mit dem Oscar sogar damals.
Und jetzt, Fun Fact, weil ich habe wirklich mich hineingevertieft, The Doors, Oliver Stone, ganz eine große Biopic, da spielt die Pamela Curson, wird gespielt von der Meg Ryan, auch grandios. Ja, also das muss man irgendwie, so mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich habe jetzt aber zwei Biopics angesprochen, wo ich jetzt an Flo, was man dich einmal ins Spiel bringen, wie er diese, ich weiß nicht, ob du Straight Outta Compton vielleicht oder so, oder 8 Mile, hast du dir die einmal angeschaut in letzter Zeit? Du bist ja so jung, ich glaube,
das ist ja
ein
Film, den müsst ihr gesehen haben. Also den Doors-Film haben wir natürlich damals unserer Generation in den 90ern gesehen und das war die Renaissance eigentlich der Doors, die damals schon ziemlich vergessen waren.
Paul Kilmer,
Kilmer hat da sozusagen.
Der leider verstorben ist.
Als Jim Morrison hat er natürlich, gerade unsere Generation, glaube ich, Robi, schon sehr geprägt. Auf einmal haben wir alle The Doors dann gehört, weil der Film so genial war und weil uns der so mitgenommen hat. Ich will nur zu den Frauenfiguren dann sagen, es gibt nämlich ein Biopic, das sehr, sehr interessant ist und das auch zu dieser Elvis Best Lerman Geschichte passt, und zwar Priscilla von Sofia Coppola. Wo es um die Priscilla Presley geht. Und das ist wirklich interessant, weil die Sofia Coppola, die ja bekannt ist dafür, dass sie so die Leere und die Langeweile und sozusagen so diese Leerstellen auch im Leben irgendwie im Film abbildet, die hat einfach gezeigt, wie die Priscilla Presley da vom Elvis mitgenommen wurde sozusagen in seine Villa, und da wird dann auf 2 Stunden eigentlich mehr oder weniger nur gezeigt, wie sie auf ihrem Wort, während er schon wieder auf Tour ist, während er schon wieder irgendwo unterwegs ist, und das ist für mich stärker als dieser Bombast, den der Baz Luhrmann da mit seinem Elvis-Biopic sagt, weil es auch sagt irgendwie, es gibt die andere Seite, es gibt den coolen Künstler, der auf Tour ist, und wir werden dann später noch auch auf die 80er zurückkommen und natürlich alle möglichen, also Sex, Drugs und Rock'n'Roll wirklich lebt, und dann gibt's natürlich die Frau, die dann mehr oder weniger zu Hause wartet und da den Blues schiebt, wie man so schön
sagt. Das ist eigentlich super, dass er Flo das erwähnt, weil so ein Biopic erzählt ja eigentlich immer ein Leben außerhalb der Norm, ne? Es geht ja immer um irgendwie eigentlich unerreichbare, angebetete irgendwas Stars, und drum sind vielleicht manchmal tatsächlich die Nebenfiguren ja viel interessanter. Mhm. Ich finde ja im ganzen Bruce Springsteen Universum, auf diesem so gut, den John Landau bisweilen viel interessanter als den Bruce Springsteen. Aber naja. Okay. Aber das ist wirklich interessant, weil
im Film mich immer stark an den traurigen Blick von Joachim Krohl in Der bewegte Mann erinnert hat, wenn er sich wieder an den traurigen Song anhören muss, wo es um Mörder und
Jeremy Strong ist, der Schauspieler, der den sehr super verkörpert.
Ja, stimmt. Wenn wir bei Frauenfiguren sind und wo wir doch Salzburger Podcast hassen, darf man natürlich gerade in diesem Jahr auch nicht vergessen, Julie Andrews. Nicht?
Ja, natürlich.
Als Maria von Trapp.
Ja. Wunderbar, Sound of Music muss immer Platz haben.
Ja,
jedes Mal. Ist ja auch ein Biopic.
Ja, ist ein Biopic. Das muss man ja sagen. Ich denke, die Geschichte reicht ja wirklich weit zurück von Biopics. Weil das ist interessant, weil Flo doch unser sonst immer gern Klassik-Experte. Es gibt ja ein paar grandiose, also grandios sind es vielleicht nicht, und heute sind wir aus die 50er Jahren, Beethoven und Mozart-Film. Der Mozart-Film, jetzt schaue ich beim Zettel noch, wenn wir schon aus Salzburg sind, damit ich wenigstens den Film richtig zitiere.
Wenn die Götter Titel leben, würde ich jetzt mit
drauf. Reich mir die Hand, mein Leben, ja. Und das waren ja auch Vorstufen von dem. Es gibt ja, glaube ich, Schubert-Filme und so. Das sind ja, dieses Genre gibt es ja auch schon immer. Mhm. Übrigens die erste, und wieder Fun Fact, das war in der Wahnsinnsrecherche, eines der ersten Biopics, das, und da wird sich der Follower sehr, sehr freuen, ist von einem gewissen Karl Friedrich. Es war noch Stummfilmzeit, und das Thema dieser Biopics 1913 war Richard Wagner. Mhm. Also ganz frühe.
Da muss man natürlich noch einen weiteren Fun Fact ins Spiel bringen. Es gibt neben uns Kinositzern auch einen in der Runde, der selbst in einem Biopic zu sehen ist.
Stimmt, natürlich.
Zumindest dessen zarte Pianistenhände in einem Biopic.
Aber Matthias 1984, das geht sich doch nicht aus.
Wer weiß. Soll ich wirklich? Ich habe 2014 das Angebot bekommen, dass ich für einen Richard Wagner Film, also einen Film über die Familie Wagner, als Musiker angefragt werde, weil sie haben da in Gmunden gedreht und sie haben wen gebraucht, der sozusagen da speziell eine so 10-minütige Sequenz ungefähr einspiele, so Tristan-Vorspiel und Isoldes Liebestod, und es ist im Grunde genommen war die Vorgabe, es soll ja ein bisschen besoffen klingen, weil ein gewisser Lars Eidinger, den man heutzutage natürlich schon ein bisschen besser kennt als damals vor 10, 11 Jahren, der hat da den Siegfried Wagner, also den Sohn von Richard Wagner, gespielt in diesem Film, und in irgendeiner silvesterartigen Atmosphäre hat er dann so ganz nonchalant irgendwie da improvisiert auf dem Klavier, und sie haben wen braucht, der sozusagen die Hand, also ich würde nicht sagen die Hand Gottes, aber Lars Eiding ist natürlich für viele ein Gott, also habe ich da die Hand Gottes und zwar die beiden Hände natürlich verkörpert und habe das aber vorher dann auch einspielen müssen, und das alles innerhalb von einem Tag, und das war mein großer Filmmoment.
Die haben dann
also meine 15 Seconds of Fame.
Die haben dann Fingers of Fame. Die haben dann deine einfach deine Finger gefilmt, wie du gespielt hast.
Genau, Iris Berben als Cosima und Lars Eidinger sitzt so völlig angesäuselt am Klavier und tut halt dahin. Und wenn dann die Nahaufnahme kommt, dann sieht man sozusagen die berühmte Fingerhaltung von mir immer mit dem kleinen Finger, der noch ein bisschen nach oben geht.
Also das ist sehr authentisch, historisch.
Das Problem war ja eher, wie spürst du das sozusagen ein bisschen psoffen ein, was mir natürlich geholfen hat, weil es ja doch sehr chromatisch, sehr schwierig ist und da ist dann eh schon ganz gut, wenn der sich hin und wieder mal vergreift.
Ist bis heute auf YouTube zu sehen, die Szene, oder?
Ich weiß nicht, ob die Szene auf YouTube zu sehen ist, aber den Film gibt es natürlich nach wie vor und das ist ein CDF-Fernsehfilm gewesen, eben damals zum Wagner-Jahr, also zum 2013, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und genau, und der ist dann gelaufen und wird immer wieder mal wiederholt. Aber wie gesagt, also wer es nicht weiß, die 5 Sekunden, wo meine Hände zu sehen sind. Also mein Klavierspiel ist länger zu hören, als wie meine Finger zu sehen sind.
Ich konnte es nicht für mich behalten.
Nein, aber was mich schon interessiert, wo hast du das auch gespielt? Also wo ist das
aufgenommen? Auf so einem historischen Klavier.
Aber du warst dann in dem Setting
dann dort? Ja, das war in Gmunden, in der Villa Vicina, da gibt es so eine historische Villa, die haben es da so als Wagner Villa Wahnfried, haben es da sozusagen die Innenszenen gedreht und ja, war ein lustiger Tag mit Lars und Co.
Eine Frage, die man an Florian Oberhummer natürlich stellen muss, du hast die Mozart-Biopics schon erwähnt, Oskar Werner oder Tom Hals? Wofür entscheidest du dich, wenn du musst?
Ja, als Kind der 80er muss ich natürlich Tom Hals sagen, auch wenn mich die Oskar Werner-Fans, zu denen ich selber gehöre, lynchen werden. Aber natürlich Tom Hals als Mozart hat auch wieder, glaube ich, wie The Doors, also zumindest mich als damals, was weiß ich, das ist erst einmal gesagt, 87, 88, wenn es halt einmal ins Fernsehen gekommen ist, das hat schon einige, also bei mir hat das schon so einen kleinen Booster ausgelöst irgendwie, weil es einfach so cool erzählt war, auch ein bisschen poppig, muss ich sagen. Amadeus ist ja auch nicht wirklich so ein fades, konservatives Biopic, er wird ja da auch sehr als Hedonist und Frauenheld ein bisschen dargestellt und so ein bisschen, eigentlich fast so eine Art Falco oder wie man das nennen will, also schon wie so ein Popstar natürlich dargestellt von Miloš Forman und also das war schon eines der klassischen Biopics, die glaube ich auch eine Generation geprägt haben, wo dann das Mozart-Jahr dann ein paar Jahre später gekommen ist, 1991, und wo dann schon auch wieder viele Menschen sich an den erinnert haben und natürlich Falco gleich mit Rock Me Amadeus. Falco hat mit Rock Me Amadeus ja auf das mehr oder weniger reflektiert oder reagiert. Einen Klassikfilm, weil wir jetzt gerade geredet haben, der auch ein bisschen Pop-Appeal hat, der mir immer einer meiner absoluten Favorites ist Mahler von Ken Russell über Gustav Mahler. Ein völlig psychedelisch, ein bisschen überbordend wie beim Les Berman, aber eben ein bisschen so auf diese 1974 ist dann schon so auf die 70er Jahr Ästhetik hin, wo Mahler da in verschiedensten völlig traumartigen Sequenzen da sein Leben erzählt wird und immer wieder völlig exzentrisch pandemonische Szenen da entworfen werden und Ken Russell hat jetzt zur gleichen Zeit die Rockoper Tommy verfilmt von The Who und man merkt da sozusagen, das war das gleiche Jahr und man merkt einfach den Malerfilm auch irgendwie an, dass der da völlig in diesem 70er-Jahr Psychedelic-Ding drinnen ist. Und also ich glaube, ich kenne kaum ein Biopic, das so durchgeknallt ist, außer vielleicht The Doors da in manchen Szenen.
Ich würde nur noch zwei Sachen kurz dazu sagen. Bei Amadeus ist ja so, finde ich so witzig, weil im Film wird ja diese Feindschaft, das Duell mit dem Salieri so hochstilisiert. Und genau der Hauptdarsteller, der F. Murray Abraham, hat auch den Oscar gewonnen. Also nicht der Mozart-Darsteller, sondern der vom Salieri. Das finde ich nur sehr ironisch.
Ich wiederhole, es sind in den Biopics oft die Nebenfiguren, die tatsächlich eine ganz entscheidende Rolle spielen.
Und wieder mal gibt es auch die Geschichte gar nicht her, diese Feindschaft. Es gab ja jetzt gerade das Salieri-Jahr. Letztes Jahr, glaube ich, war Salieri-Jahr. Da ist ja auch wieder das viel aufgegriffen worden, ob diese ziemlich beste Feinde-Konstellation überhaupt jemals so stattgefunden hat. Und sie hat so nicht stattgefunden.
Das hat der Film arg dramatisch, damit der Film funktioniert.
Aber kleiner Fun-Fact, ist natürlich auch historisch, gibt es da historisches Vorbild, den Pushkin-Roman Mozart und Salieri, der wiederum von Rimsky-Korsakow schon im 19. Jahrhundert zu einer kleinen, einaktigen Oper auch vertont wurde.
Der und das heißt, also, Mythos.
Genau, ja. der Peter Schäffer, der da das Theaterstück im Grunde genommen vorher geschrieben hat, die dramatische Vorlage, hat da schon auf auch eine historische, wie soll man sagen, historische Fake News. Ja,
wer hat Amadeus Weiß, der Miloš Forman?
Ja, genau.
Schon, gell? Okay.
Und beim Doors-Film noch ein kleiner Einschub, es ist ja ganz spannend, wie die anderen Bandmitglieder darauf reagiert haben und während Robbie Krieger, der Gitarrist, den Film eh ganz gut fand, hat der Organist, der Ray Manzarek, gesagt, der Oliver Stone sollte sich schämen und kritisiert, dass er viel zu sensationsgierig, zu abgefahren inszeniert hat. Lächerlich, ein Film über einen Alkoholiker. Es ging nicht um Jim Morrison, sondern um Jimbo Morrison. Wo war der sensible Poet und witzige Mensch? Also,
ich finde interessant, aber was eben der Flo gesagt hat, was du vor die Doors, weil ihr halt ein paar Jahre jünger seid als wir, über die Doors sagt, wie ihr die Doors dann mit dem entdeckt habt. Ich meine, wir waren, der Clemens, ich waren auch nicht auf der Welt, bitte, gell? Wie die Doors, also wir waren schon auf der Welt, aber mitgekriegt haben wir es trotzdem auch noch nicht live. aber interessant ist eher das, und das finde ich dann faszinierend, ich kann mich an den Doors erinnern, es war mir irgendwie ziemlich scheißegal, wie dieser Jim Morrison wirklich war, ja, weil ich halt einen super Film gesehen habe. Und das ist nämlich der Trick dabei, das ist genau das Gleiche, Amadeus, ich kann mich erinnern, also ich war da damals 15 oder 16 und da sind wir nach Passau ins Kino gefahren und mir hat dieser Mozart, den habe ich halt von daheim kennt, ihr wisst es, ich bin eher in einem Schubert-Haushalt, also in einem Mozart-Haushalt aufgewachsen sozusagen, Mozart hat ja existiert und dann war das plötzlich ein ziemlich coole Socke, ja, und mir war ja dann auch völlig, und das ist ja das Schöne an Biopics, mir ist ja völlig wurscht gewesen, wie ich dann erfahren habe, dass es dieses Duell zwischen Mozart und Salieri gar nicht gegeben hat, es ist im Film einfach richtig super klar, erzählt, ja, wo er am Schluss durchfährt und sagt, gepriesen seid ihr Mittelmäßigen, das Zitat verwende ich mindestens einmal im Monat seither.
Also, ich glaube, problematisch sind solche Mythifizierungen ja eher, wenn die betreffende reale Person noch lebt, vielleicht gar nicht ihr Einverständnis gegeben hat und sich dann den Rest ihres Lebens wehren muss gegen das Bild, das von ihr gezeichnet wurde.
Ja, da muss er das sagen, ja, ich habe kein Problem
deswegen gehabt. Ist natürlich der Vorteil bei Filmen wie 8 Mile von Eminem, der schon gefallen ist, weil da Eminem sich selbst gespielt hat, genauso wie Prince in Purple Rain sich selbst in irgendeiner Weise dargestellt hat, da kann dann weniger schief gehen.
Ja. Aber nochmal zu dir, der Robi hat ja, glaube ich, einen sehr interessanten Punkt angesprochen, und zwar Biopics über Musiker, die nicht mehr sozusagen leben. Das, ich glaube, da gibt es ja doch einige Beispiele. Ja, also ich würde zum Beispiel Musiker Bohemian Rhapsody auch ins Spiel nehmen, wo gewisse Phasen im Leben von Freddie Mercury, und das kann man dann wahrscheinlich dem Oliver Stone auch sicher in einer gewissen Weise vorwerfen, weil sie ja der Jim Morrison nicht mehr wirklich wehren hat können, dass gewisse Phasen natürlich schon, also bei Bohemian Rhapsody weiß man ja, dass Brian May und der Roger Taylor da offenbar Einfluss genommen haben auf den Film und dementsprechend natürlich gewisse Phasen bei Freddie Mercury, wo eben die Band nicht so funktioniert hat, wie sie in ihren großen Phasen in den 70ern und später, mittleren, späten 80ern funktioniert hat wieder, dass die auch natürlich sehr, wie soll man sagen, kontrovers dargestellt werden. Also die Münchner Phase von Freddie Mercury in den Augen von Brian May und Roger Taylor, die damit überhaupt nichts anfangen haben können.
Und man hat, wenn du kurz einschubst, dann bitte, beim Brian May hat man ja das Gefühl, erstens der Schauspieler ist wie 1:1 der Brian May und er sagt ständig das, was man sich denkt, was der Brian May gern hätte. Wollen würde, dass er sagt in einem Film.
Wir kommen endlich an einen Punkt in dem Podcast, den ich schon lange erwarte, nämlich Brian May Bashing. Endlich. Aber das ist ja tatsächlich das größere Problem bei dem Film, ist ja nur, es ist einer tot und die anderen reden mit. Das ist nur schlimmer
als stimmt, wenn, das war bei den Doors, glaube ich.
Also das ist ja, wenn alle tot sind, also keine Ahnung, Buddy Holly Story, Little Richard, wurscht, aber wenn dann nur die Hälfte lebt und die uns dann erzählt, wie es gewesen wäre denn aus ihrer Sicht, aber die Hauptperson ist der tot ist, schwierig.
Das nennt man dann Deutungshoheit.
Deutungshoheit, genau. Das ist. Und die ist bei Queen ja tatsächlich, das ist ja wirklich lustig. Die Deutungshoheit halten der Herr Taylor und der Herr May seit langer Zeit irgendwie.
Es wäre vielleicht Kontrolle, ein guter Zeitpunkt, noch eine andere Seitengasse zu nehmen. Es gibt ja nicht wenige Menschen, mich eingeschlossen, die jetzt vielleicht argumentieren würden, genau aus diesem Grund sind Biopics über Bands, die es gar nie gab. Vielleicht die besten.
Spinal Tap
zum Beispiel. Ein Film über eine Metal-Band, die nur aus Klischees über Metal-Bands besteht, grandios scheitert in ihrem machoiden Touren durch die 80er Jahre in einer Zeit, fast wie im Film Austin Powers, wo die Realität längst eine andere ist und sie krampfhaft versuchen, ihre Macho-Welt aufrechtzuerhalten. Mhm. Es gibt ja heuer nach 30 Jahren, nach 40 Jahren eine Fortsetzung. Es gibt jetzt Spinal Tap 2, wo sie sich noch einmal für eine Abschiedstour zusammenraufen und auch Musiker wie Paul McCartney, Elton John und so weiter Gastauftritte dann haben.
Oder, um das von Clemens aufzugreifen, Biopics über Bands, deren wirkliches Leben so irre war und so gestört war, dass das in der Biopic gar nicht mehr besser hinkriegt hast, nämlich The Dirt, Mötley Crüe.
Danke.
Ein
Vielen
absolut
Dank.
Absolut sehenswerter Wahnsinn. Ne?
Mit einem der besten ersten Sätze, glaube ich, noch Kafkas Verwandlung. Die 80er, das schlimmste Kackjahrzehnt in der Geschichte der Menschheit.
Tommy Lee, sag jetzt Tommy Lee, oder wer?
Das sagt der Nicky Six.
Mit Gastauftritt, also nicht wirklich Gastauftritt, aber der verblichene Ozzy Osbourne kommt auch in dem Film vor. Eine absolute Empfehlung. Also mit die Musik ist, naja, halt, aber was die aufgeführt haben, und das ist ja tatsächlich, ich habe vorher das Buch gelesen, und das ist ja eins zu eins das Buch, das ist völlig irre.
Entschuldigung.
The Dirt ist ja, weil der Clemens Spinal Tap angesprochen hat, The Dirt ist ja praktisch die Realversion von Spinal Tap. In dem Film geht es ja wirklich nur 70, 80 Minuten drum, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, also weil du den Ozzy Osbourne angesprochen hast, der dann auf einem Swimmingpool irgendwie sich einen Strohhalm nimmt und ein paar Ameisen wegzirkt auf den Boden. Und das ist nicht die schlimmste Szene.
Don't try this at home. Sechs Jahre vor Spinal Tap gab es ja schon das Mockumentary, wie das Genre heißt, von Eric Idle, Mitglied von Monty Python, über die Fake Beatles, nämlich The Rootles. Der erste Film hieß All You Need Is Cash. Mehrere Jahrzehnte später gab es noch die Fortsetzung Can't Buy Me Lunch statt Can't Buy Me Love.
Übrigens, Beatles habe ich auch noch herumrecherchiert. Es gibt ein Biopic von den Beatles, das heißt Backbeat.
Genau.
Aus die auch so ein Deutsch,
nein, nicht Deutsch, aus der 80er, 1994.
Deutsch-britische Co-Produktion. Da geht es um die frühen Jahre. Die Astrid, wie heißt es mit Nachnamen? Kircher spielt selber mit. Stuart Sutcliffe spielt. Und die anderen werden dann gespielt, führt uns in die Zukunft, weil ja an einem großen Beatles-Biopic ja gearbeitet wird. Ne?
Und es gibt Nowhere Boy, oder?
Genau, Nowhere Boy über die Jugendjahre John Lennons, 2009 erschienen und eben 1994 war das schon Backbeat, den der Bernhard gerade, sehr guter Film, mit einem super Soundtrack, den möchte ich gerade erwähnen, der nämlich eingespielt wurde damals von den Alternative Rock Heroes dieser Zeit, also ein Teil von denen, nämlich der Dave Pirner von Soul Asylum, war Sänger, Schlagzeuger Dave Grohl, Mike Mills von R.E.M. und Thurston Moore von Sonic Youth waren auch dabei. Als Backbeat-Band haben die diese Rock'n'Roll-Standards aufgenommen, die damals eben die Beatles in den frühen Jahren gespielt haben, und zwar in einer sehr fetzigen Art und Weise, ein super Soundtrack und auch ein super Film.
Da bin ich froh, dass bei meiner, und ich sage es jetzt einfach, bevor ich gefragt werde, bei meiner Lieblingsbiopic keine künstliche Musik verwendet wurde, sondern nur die Originalmusik. Meine absolute Lieblingsbiopic ist Control. Über Joy Division, beziehungsweise über Ian Curtis, gespielt von Sam Riley, unfassbar gespielt, aber sie ist es vor allem deshalb, weil sie wahrscheinlich filmisch das größte Kunstwerk ist, das ich unter Biopics kennt. Da wird keine Hollywood-Geschichte erzählt, sondern da macht Anton Corbijn die Regie, der diese Band in den 1980 schon fotografiert hat, und unter anderem war die Band auch nicht, die dem Fotografen zu dem Ruhm verholfen hat, den er hat mittlerweile. Grandiose, wirklich ein grandioses, trauriges, düsteres Stück Leben. Und auch hier wieder die Deborah Curtis, die Frau, die eine große Rolle spielt in dem Film. Also das, ich sage jetzt mal so, damit ich es noch unterbringe, ich weiß ja, ich habe wieder die Zeit verloren, ich weiß nicht, wo wir mit der Zeit stehen.
Wir haben noch ein bisschen, würde ich sagen.
Ich habe jetzt mal mein Lieblings-Biopic schon gesagt. Aber der Flo, glaube ich, ist auch von dir auch total angetan. Wir haben schon wieder
Geld. Control, danke, dass das, ich habe schon wieder verdrängt, dass das Wahnsinn.
Anton Corbijn ist ja Fotograf in erster Profession gewesen und dann auch Regisseur. Video. Und das, glaube ich, war sein.
Also vielleicht die, die den Namen noch nie so gehört haben, bei dem Klingelton sofort fällt mir U2 ein, wenn ich Klingeltöne her, U2 klingt wie Klingeltöne und damit sind wir wieder beim Anton Corbijn. Wer den Namen zufälligerweise da draußen noch nicht gehört hat, kennt das Album Joshua Tree von und die Bildgestaltung ist vom Herrn Corbijn.
Meistens also, schwarz-weiß.
Ja, eben Devotion sind alle von alle großen Depeche Mode Videos der 90er sind vom Anton Corbijn eigentlich.
Ich würde noch gerne ganz kurz der Vollständigkeit halber noch ein paar erwähnen, wo wir vielleicht noch was dazu sagen könnten dann. Nicht erwähnt haben wir natürlich noch einen Rocketman über einen Elton John mit Taron Egerton, der natürlich auch sehr eingeschlagen hat. I'm Not There, Bob Dylan hat da Bernhard vorher erwähnt, dort haben verschiedene Schauspieler Bob Dylan in verschiedenen Phasen seines Schaffens gespielt, unter anderem eben die Kate Blanchett.
Am eindrücklichsten fast. Muss man sagen, ein Kunstwerk. Also Todd Haynes, es ist einfach auch keiner dieser Hollywood-Obergespielfilme, sondern tatsächlich mit einer viel größeren Idee herangegangen. Also
etwas vorher, Walk the Line, haben wir gehabt mit Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon über Johnny Cash. Ein Jahr davor, Ray mit Jamie Foxx, also Ray Charles, ebenfalls Oscar prämiert. Back to Black, Amy Winehouse, letztes Jahr haben wir gesagt. Maria, über die Maria Callas, Angelina Jolie, habe ich nicht gesehen. Das war was für ein Flo vielleicht da.
Habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Amadeus habt ihr gesagt, Nowhere by Backbeat auch. Österreich natürlich, müsste man noch sagen, Falco, verdammt, wir leben noch. Manuel Rubey, 2008. Und es ist zwar kein Biopic, aber weil er gerade am Wochenende gelaufen ist und einfach so gut ist, Rickerl. Ja. Mit dem Voodoo Jürgens vom großartigen Salzburger Regisseur Adrian Goiginger. Ist auch ein sehr schönes Musikerporträt, sagen wir es mal so, auch wenn es erfunden ist.
Und ich würde dann noch ganz gerne ergänzen und zumindest, dass wir die Black Community in einem Film, wo wir vielleicht ein bisschen mehr drüber reden, weil doch auch sehr prägend war, glaube ich, doch nicht für unsere Generation, aber halt für die, die damals auch schon dabei waren, und zwar Straight Outta Compton von F. Gary Gray, den man sonst nicht so kennt, sondern als Musikvideoregisseur. Da geht es wirklich um die späten 80er und 90er Jahre in L.A., West Coast Rap, Niggas with Attitudes, eine Blaupause für alles, was im Rap irgendwie dann gekommen ist. Eine Supergroup, wie man im Nachhinein sagen kann, irgendwie aus hochtalentierten Rappern, die für mich auch als Biopic so stark ist, weil sie so diese... Was für mich auch ein kurz Biopic ausmacht, ist, dass die Gesellschaft und die Zeit auch irgendwie da abgebildet werden. Und du siehst die da am Anfang, wie die von Polizeischikanen, selbst wenn sie ins Studio gehen, werden die von der Polizei schikaniert, müssen dann irgendwie zu Boden gehen, werden abgeführt, alles Mögliche. Und es zeigt auch, dass sozusagen das große Problem, finde ich, der schwarzen Musik immer schon war und immer bleiben wird, dass da einfach Weiße sich dessen bedienen. Und das ist natürlich in dem Fall der weiße Manager, der die schwarzen Künstler mehr oder weniger ausbeutet, ohne dass sie das mitbekommen und dann einfach so ein paar coole Villen hinstellt, wo sie Party machen können und das Geld einschiebt. Und auch grandiose Musik. Also ich bin mit diesen Platten aufgewachsen, The Chronic von Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, die waren wirklich lässige Platten und das wird dann schon auch nochmal so ein bisschen dargestellt und sagt natürlich schon auch dann Rodney King 1991 so die Unruhen, die dann in L.A. entstanden sind, und das waren ja eigentlich dann so Rapper, die wie Chronisten, wie Journalisten eigentlich das aus erster Nähe gezeigt haben, was da in Los Angeles dann abgegangen ist nach diesem ganzen, nach dem Mord von Polizisten an einem Schwarzen, der da zu Tode geprügelt worden ist vor seinem Auto bei einer stinknormalen Verkehrskontrolle. Und also ich finde, das ist auch ein Film, der jetzt sicher nicht mit Control oder mit I'm Not There mithalten kann vom Cineastischen her, aber der einfach ganz, ganz viel erzählt über Jahrzehnte, das mich natürlich als 1980er Jahrgang extrem geprägt hat und Zeit.
Und es ist wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel dafür, wie viele unterschiedliche Gründe es gibt, ein Biopic in Angriff zu nehmen. Der billigste ist natürlich, weil die Grundhandlung immer schon da liegt, in Form des Wikipedia-Eintrags oder in Form der Biografie, aber es gibt eben so viele andere Zugänge und so viele andere Möglichkeiten.
Und der Erfolg liegt wahrscheinlich ja darin, dass es, wenn wir jetzt von wenigen Ausnahmen abgesehen, haben wir also eine Erinnerungskultur natürlich, die richtig, mit dieser, ja. Pop, die ja. dieser Popmusik im weitesten mhm. und zwar alle Bereiche der Popmusik natürlich riesengroß ist, weil man halt seit den 60er, 70er Jahren ja das alles als Bilder hat. Man hat es als Aufnahmen, man hat es als Schallplatten mhm. haben, man trägt es mit sich herum und das ist eine ganze Generation und da kann man jetzt nur mal von Leuten reden, die nur älter sind als der Clemens und ich. Also die, wir reden ja dann schon von 70, 75-Jährigen, die das herum. Du hast natürlich eine unglaublich große potenzielle Zielgruppe. Riesenstar, richtig, ja. Geschichte verfilmen, Zielgruppe riesengroß. Also mhm. wenn man sich überlegen würde, wenn alle Menschen, die zu Bruce Springsteen-Konzerten gingen, mhm. in das Kino gehen würden, eben mhm. vielleicht machen sie es.
Es werden einige davon das machen. Ja.
Und es ist natürlich jetzt beim Bruce Springsteen auch der Zeitpunkt wahrscheinlich nicht ganz zufällig gewählt. Am Ende, glaube ich, jetzt einer langen Tour rund um den 75.
Geburtstag.
Geburtstag.
Er ist 76 geworden. Vor einem Monat.
Dann waren also da 50 Jahre Born to Run.
Ja, heuer. Gott sei Dank, gibt es irgendwie jedes Jahr drei Jubiläen so ungefähr.
Aber das ist jetzt das ist sehr faszinierend, dass wir mittlerweile von Menschen, die wir schon in unserer Lebenszeit erlebt haben, tatsächlich von so Jubiläen, das hätte doch früher kein Mensch, hat sich doch in den 60er Jahren, wie in der Klassik, in den 60er hat sich kein Mensch an was zurückerinnern wollen, was 50 Jahre vorher ist. Richtig, wir schleppen es mit uns herum und erinnern uns heuer, es ist ja tatsächlich 50 Jahre heuer, 50 Jahre Born to Run oder überhaupt 1975 ist.
Und wir waren dabei.
Weil, aber das liegt, glaube ich, daran, dass die technischen Möglichkeiten da sind, sie zu erinnern, weil alles aufgezeichnet ist. Es ist alles da, wir können alles noch einmal anschauen. Und das ist ein super Argument, glaube ich, in Hollywood, wo auch immer Produzenten für einen Film zu finden.
Oder auch bei Netflix, weil seit dem Aufkommen der Streamingdienste hat sich ja, glaube ich, die Zahl der Biopics nochmal potenziert, weil es einfach auch im Zweifelsfall schnell zu machen ist. Oder der Musiker-Dokumentationen, wie jetzt gerade auf Netflix die Haftbefehl.
Haftbefehl,
die man gestern noch angeschaut hat, die toll gemacht ist, die auch Reinhard May zu einem Eintritt in die Charts wieder verholfen hat. Was mich zu der Frage führt, das habe ich nicht mehr nachschauen können, aber unser Bruceologe weiß es sicher. Nebraska galt ja auch in seiner Entstehungszeit als sperriges Springsteen-Album. Ist Nebraska jetzt plötzlich wieder in den Charts durch den Film?
Glaube ich gar nicht unbedingt. Also es gibt ja gerade eine Veröffentlichung, die heißt Expanded Nebraska 82 Expanded Edition. Wenn, dann findet sich das jetzt in den Charts. Also Geschäftsmann Bruce hat natürlich zum selben Zeitpunkt, wie der Film veröffentlicht wurde, auch im Archiv das Archiv wieder geöffnet und eigentlich sehr klasse, lässige Outtakes und auch eine Electric-Version, zumindest von Teilen des Albums jetzt veröffentlicht. Und ja, das findet sich in den Playlists seiner Fans zumindest
ganz oben. Du zerstörst mein Bild vom heiligen Poeten des amerikanischen Drums Bruce Springsteen. Ich habe geglaubt, dass der Bruce ist der Künstler und der John Lander ist der Geschäftsmann.
Ich glaube, da haben sie sich mittlerweile angenähert. Aber man muss sagen, das ist immer ganz gut. Was damals natürlich bei dem Album wirklich, da wird man im Zeuge, auch wenn man sich den Film anschaut, passiert ist, dass der Künstler, also wirklich sich mal für die Kunst entscheidet und gegen den Kommerz, um es einfach mal so ganz plakativ zu sagen.
Damit fällt mir noch wirklich was, das darf man nicht vergessen, weil es auch aktuell ist, die andere Variante von Netflix und von Doku, Biopic Becoming Led Zeppelin, läuft da momentan in Netflix sogar, wo es auch um diesen künstlerischen Ding geht, weil die waren ja richtig cool, die haben ja denen in Amerika hingelegt, gesagt, das ist unser Album, ihr nehmt es oder ihr sterbt, und trotzdem ist diese Band so riesengroß geworden. Und Netflix, ich muss es erwähnen, Wham. Die Wham-Doku auf Netflix.
Ja, die ist einfach cool.
Jetzt haben wir wieder von den Biopics weg.
Jetzt haben wir die Biopics weg, aber als andere Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, danke Bernhard, können wir die Dokus zumindest jetzt mal anschneiden. Man könnte, glaube ich, eine ganze Sendung, Folge auch drüber machen. Wir haben ja schon vorher mal drüber geredet, Martin Scorsese sei hier natürlich auch erwähnt, der wirklich tolle Bob Dylan-Dokumentationen gemacht hat. Und
Rolling Stones Konzerte.
Rolling Stones, auch genau im Konzert gefilmt hat. Rolling Thunder Review ist relativ kürzlich erschienen.
Ja, und dann waren wir schon beim Dylan,
und dann gab es natürlich No Direction Home
schon vor 20 Jahren. Jetzt einmal, und vor 50, vor 60 Jahren, vor tatsächlich 60 Jahren gab es Don't Look Back. Eine der besten Dokus von P.A. Pennymaker, der grandios den Dylan, witzigerweise genau in der Zeit nach A Complete Unknown. Das ist genau die Zeit, wo nach A Complete Unknown so ungefähr rundherum in dieser Zeit 65, 66, wo er dann in Europa Körper spielt und Judas und diese Rufe, weil er elektrisch ist. Es ist das Schöne, weil das muss man jetzt, kann man jetzt mal so pathetisch vielleicht sagen, wenn man sich Jahrzehnte mit der Popmusik auseinandersetzt oder mit populärer Musik, finde ich das eigentlich ganz klasse mittlerweile, dass es alle diese Zugänge gibt, diese anderen Zugänge, ja, die einfach durch technische Machbarkeit, das ist einfach so Streamingdienste, Filme, dass es Einblicke gibt und Blicke gibt, die an vielleicht auch manchmal einfach nur an einen schönen Moment seines eigenen Musikhörens so erinnern, weil ich kann mich schon erinnern, ich habe den Springsteen, der ist bei mir auftaucht mit der Born in the USA eigentlich so richtig, weil da war ich halt 13 oder 14 und dann schenkte mir kurz darauf eine Bekannte The River und Nebraska. Und Nebraska ist, das ist doch schon, was ist, was anderes ist das,
was ich vorher
schon The River und ich habe nur diese ganze Erzählung, ich war 15 Jahre alt, ich habe die ganze Erzählung des Bruce Springsteen noch gar nicht verstanden. Der schreibt ja in Wirklichkeit ähnlich wie der Neil Young Arm Lied, nämlich diesem großen Roman und die Figuren und wie er diese Figuren. Und dann kommt plötzlich der Film und du kannst dich erinnern, dass dieses Album mal Glas gehört hast. Und das finde ich sehr angenehm, dass diese Möglichkeit mittlerweile so groß ist und dass das gibt. Und Werbung für Kino, dass man es tatsächlich im Kino sehen kann. Ja. Also das ist nicht nur am kleinen Bildschirm.
Ich habe mir viele Filme nicht im Kino angeschaut, die wir jetzt besprochen haben, weil ich einfach die Zeit nicht habe und wisst ihr, wie das oft ist. Den Springsteen-Film jetzt, da musste ich jetzt wieder mal rein, damit ich ihn früh genug sehe. Und genau, es ist, auch wenn es banal ist, aber trotzdem, man muss es wieder mal sagen, es ist ein anderes Feeling auf der großen Leinwand. Wenn vielleicht auch die anderen, die mit dem Saal sitzen, durchaus Interesse am Film haben und nicht an irgendwelche anderen Sachen. Das kann einem ja auch passieren, wenn man im Kino ist.
Aber da bin ich weniger abgelenkt im Kino, wenn einer Popcorn isst, als wie wenn neben
Popcorn
mir...
Popcorn habe ich gegessen.
Wenn neben mir im Konzert, wenn eine ruhige Nummer läuft, zwar zum Quatschen anfangen. Ja? Also da kriege ich...
Na eben, das meine ich ja. Also wenn man sich so weit verständigen kann, dass man sich jetzt mal auf den Film fokussiert, also dann funktioniert das wirklich nochmal anders als zu Hause. Allein schon der Sound.
Wobei ich von dir als Springsteen-Fan erwartet hätte, dass du nicht Popcorn, sondern Fried Chicken on the Front Seat gehabt hättest.
Gott sei Dank hat er auch Popcorn erwähnt bei seinen Ansprachen zwischen den Songs. Auch mal Popcorn, also das passt schon.
Ja.
Jetzt ganz zum, also vielleicht zum Abschluss hätte ich jetzt noch etwas Lustiges, weil ihr habt ja vorher schon diese Fake-Dokus angesprochen und es gibt eine grandiose Persiflage auf alle diese Musik-Biopics und ich hoffe, vielleicht hat einer von euch die auch gesehen und zwar Walk Hard, The Dewey Cox Story. Ich schaue in die Runde.
Nie gehört.
Und siehst dann super. Da Fragezeichen.
Dann habe ich jetzt Fragezeichen bei Clemens, Fragezeichen bei Flo, keine Ahnung.
John C. Reilly in der Rolle seines Lebens als Rockstar, der durch alle Highs und Lows eines Rockstars geht. Der Film ist von 2007, also relativ kurz nach Walk the Line erschienen. Er bezieht sich nicht nur auf Walk the Line, aber hat sehr viele Bezüge dazu. Es wird einfach jedes Rock-Klischee durch den Kakao gezogen. Vom Kindheitstrauma da, ich glaube, er ist schuld am Tod seines Bruders. Drogenmissbrauch, der sich durch seine Karriere durchzieht. Er hat auch alle kreativen Phasen. Er ist mal Hippie, mal Punk, mal politischer Liedermacher. Die Beatles und Elvis kommen natürlich vor im Film. Eddie Vedder kommt vor als er selbst im Film. Der Soundtrack ist zum Schreien komisch, weil einfach auch die Musikstile so geil persifliert werden. Also bitte schaut euch das an. Ich habe ihn jetzt eh auch schon länger nicht mehr gesehen, weil ich habe ihn eine Zeit lang, glaube ich, 10-mal gesehen oder so. Jetzt ist schon wieder Zeit. Ich muss ihn mir jetzt auch wieder mal anschauen. man lacht Tränen. Er ist auch ein bisschen derb und doof. Eh klar. Ohne das geht's nicht. Aber... Eine wunderbare Persiflage, Walk Hard, Dewey Cox.
Beim Thema Selbstironie darf man natürlich auch nicht vergessen zu erwähnen, das Robbie Williams Biopic, Better Man. Robbie Williams, der mit Affengesicht gespielt wird, 1,5 Stunden oder sogar 2 Stunden lang, das weiß
das
ich nicht.
Das ist ja wirklich ein sehr, sehr spezieller Move, würde ich sagen. Bernhard, du hast den ja auch gesehen.
Oder? Ja, ich finde das aber dem Künstler entsprechend. Wirklich, das Wort, der diese Geschichte erzählt. Ich meine, man kann über Robbie Williams ja tausend Sachen sagen, was man nicht sagen kann. Ist das nicht ein großartiger Entertainer mit dieser klassen britischen Selbstironie, die in dir dann ja auftaucht, vorkommt. Und das haben sie in dem Film irgendwie gut hingekriegt. Also dieses Affige, das der ja bisweilen hat, tatsächlich dann als Affe. Ich finde den, ich habe den sehr unterhaltsam gefunden. Wie
wirklich
sehr
unterhaltsam.
Wie ein Monkey, ja, sagen, ja, genau. Ja. Ja. Ich habe ihn einmal gesehen, als er besoffen von der Bühne sagen. Hinuntergefallen ist. War auch schön, Robby, in der schweren Zeit nach Take That. Ja. So viel zum Thema Alter, Flo. Was man schon so alles so miterlebt hat.
Was jetzt natürlich so Frage führt, man kann sich auch nochmal anders überlegen. Was würdet ihr gerne als Biopic sehen? Außer das vierteilige Biopic über die Beatles, das ja kommt mit vier Teilen über jedes Beatles-Mitglied,
glaube ich. Da können wir dann wieder eine eigene Folge machen, glaube ich, noch einmal.
Ich fände, wenn wir nur mal zur Anfangsfrage zurückkommen, fände ich so Unsung Heroes of Popmusik, das fände ich interessant, über die man, also keine Ahnung, wenn man halt, weiß man ja, ich bin so ein Songwriter-Fan, wenn man so Typen wie Phil Ochs zum Beispiel, der in den 60er Jahren eine wichtige Figur im Hintergrund war. Oder halt vielleicht so mal, dass er tatsächlich mal eine Nebenfigur, die den aus diesem Blickwinkel die Geschichte von so einer Phase erzählt, wie den aufregenden, keine Ahnung, ich fände ein Biopic, vor allem spontan ein Biopic über einen Roadie in Woodstock zum Beispiel vielleicht interessant. Ja, wobei da weiß man ja schon alles.
Oder über Roadie am Residenzplatz.
Aber eher so, genau. Ah ja, Clemens, da kannst du ins Spiel kommen.
Aber war nicht Lemmy Roadie in Woodstock oder so?
Lemmy, weiß ich gar nicht mehr.
Der ist ja zu jung, aber der war Roadie zunächst.
Oder halt so ganz, was das so ganz frühe Phasen, diese so, das ist halt rein persönliches Interesse, also diese frühen Phasen der Folkmusik in den 20er Jahren, wo es wirklich, oder Blues, wo es so heldenhafte Gestalten gegeben hat. Und wenn ich mir halt schon einmal so frauenmäßig ins Rampenlicht spiele, dann nur mal, da gab es wunderbare Frauen, Bessie Smith zum Beispiel, diese Blues-Sängerin, also davon, das wären so Sachen, das würde mich interessieren. Die Vierer, also sagen wir mal, ich möchte keine Biopic über die Eagles oder über Toto sehen, zum Beispiel, sage ich jetzt mal nur so. Flo, was? Du schaust so.
Flo, ein letztes so. Wort noch von dir. Ja, weil also die Klappe muss jetzt dann.
Ja, was mich interessieren würde, wären schon so Biopics, die dramaturgisch was hergeben würden. Erstes, was mir sofort einfällt, Pink Floyd. Da hat es so viel Streitereien gegeben in diesen Jahrzehnten der Band. Hochinteressante Leute.
Das stelle mir gerade lustig vor, wenn die beiden da mithelfen, den Film zu herstellen.
Oder auch nicht. Nein, das muss natürlich dann sein, wenn der keiner mehr lebt. Pink Floyd würde es zumindest dramaturgisch ergeben und auch Depeche Mode, wo ja da in den 90ern zwischen Dave Gehen und Martin Gore ja auch ganz interessante Reibereien waren.
Da wünsche ich mir den Regisseur. Anton Corbijn.
Anton Corbijn, ja. Aber die würden halt, zwei Bands würden es halt dramaturgisch ein bisschen hergeben.
Bei Pink Floyd könnte man natürlich einen psychotherapeutischen Ansatz wählen und sagen, Roger Waters muss Dave Gilmour spielen und umgekehrt.
Genau. Und die Schauplätze, die Schauplätze, wo man das spielen lassen könnte, hochinteressant in
Pompeji.
Pompeji und in der momentanen politischen Weltlage. Und auf dem Mond natürlich.
Auf der Dark Side, auf dem Mond.
Ja.
So, bevor es ganz albern wird, würde ich sagen, wir beschließen dieses Kapitel und sagen wie immer danke sehr fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir hören uns wieder in ein paar Wochen mit einer nächsten Folge. Dann werden wir wahrscheinlich uns ein wenig auf elektronische Weihnachten einstimmen, denn im Festspielhaus gastiert ein Kraftwerk. Bis dahin wünschen wir alles Gute, keep on rocking und ich sag Cut, Fin, Ende, The End.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Robert Ingerhofer, Bernhard Flier, Clemens Paarnagel und Florian Oberhammer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.de.